wenn man in Angst ist, dann kann man schnell, also zumindest war das meine Erfahrung, die Orientierung verlieren, weil Angst ein schlechter Ratgeber ist. Ich war in Indien, Konto war leer, Wohnung war weg. Und ich hatte noch 50 Cent in der Tasche und ich saß mit Indern in einer großen Speisehalle, hatte ein Essen vor mir und eben noch diese 50 Cent. Und seitdem weiß ich, dass ich ein reicher Mensch bin, weil ich mir aussuchen kann, was ich esse und wann ich esse.
Hallo und herzlich willkommen zum Empathieschenker, dem Podcast für mehr gegenseitiges Verständnis in unserer Gesellschaft. Mein Name ist Sebastian Kremser und ich höre meinen Gästinnen und Gästen zu, um zu verstehen, was sie bewegt. Heute höre ich Frank zu. Er erzählt von seiner Reise zum Lebensglück. Er wurde in die Zeugen Jehovas geboren. Mit 13 stieg seine Familie aus. Erst mit 20 begann seine Reise zu seiner persönlichen Identität. Wir sprechen über Angst, Mangelerfahrungen, Erfolg, Liebe, Empathie und Urteilsfreiheit. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Empathie Schenker. Und heute darf ich begrüßen Frank. Schön, dass du hier bist.
Freut mich sehr, Sebastian. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, und meine Frage, wie immer am Anfang ist, Frank, auch an dich. Was ist dein Thema? Was ist das, was dich bewegt, was dir wichtig ist, mit dem du gerne gehört werden möchtest?
Oh, das ist eine sehr gute Frage, mit dem gerne ich gehört werden möchte. Also meine, die Menschen, die ich am liebsten anspreche, sind die Menschen, die richtig festgefahren sind, die in sehr unglücklichen Situationen sind, die auch nicht so richtig weiter vor wissen, wie sie vorangehen sollen. Was ich fast so, also ich habe so ein Weltbild von Licht und Dunkelheit. Das ist ein bisschen, das ist polar. Und die, die sich in dieser Dunkelheit befinden, so halt im Nebel, nicht richtig wissen, wohin und sich einfach unwohl fühlen. Und mein Thema ist Erlösung, da rauskommen, Lebensglück finden. Das hat mich 20 Jahre lang beschäftigt.
Okay, also dein Thema ist, aus der Dunkelheit ins Licht zu kommen.
Ja.
Und warum ist dir das wichtig?
Weil ich da selber tief, tief drin gesessen habe. Ich komme aus einer Kleinstadt im Norden Deutschlands, die ist schön und beschaulich. Aber ich sag mal, die Umstände, unter denen ich groß geworden bin, die waren nicht einfach. Und als ich sag mal, 20 Jahre alt war, hatte ich im Prinzip keine Persönlichkeit, weil die Umstände so chaotisch waren, dass ich gar nicht die Gelegenheit hatte, eine Persönlichkeit zu entwickeln. Wie zum Beispiel andere Pubertät, so diese ganzen Schritte, die man durchläuft, hatte ich nicht. Und es war auch eine schwere Situation damals, sodass ich mich dann entschlossen hatte, so okay, ich beantworte mir die Fragen, wo komme ich her, wo gehe ich hin, wer bin ich, gibt es einen Gott, warum ist die Welt so komisch, wie sie ist?
Okay. Ich habe jetzt im Moment Pause gemacht, weil ich das mal sacken lassen möchte. Ich habe gehört, bis du 20 warst, hattest du eigentlich keine Persönlichkeit. Und dann hast du dich entschieden, okay, wenn ich keine Antworten bis jetzt darauf bekommen habe, mache ich mich selber auf den Weg und stelle mir mal die Fragen, die großen Fragen im Leben. Wo komme ich her? Was ist Gott? Was ist die Welt? Und warum ist die Welt wieso, wie sie ist, die mir irgendwie schräg vorkommt.
Genau.
Okay. Und was dann passiert?
Ich wollte damals ursprünglich auf eine Reise gehen, mindestens ein Jahr mit dem Rucksack und einfach die Welt bereisen. Und dann gab es einen familiären Zwist, der, wenn ich das gemacht hätte, dann wäre ich als jemand gegangen, auf den Freunde, Familie, Bekannte herabgesehen hätten. Und ich wollte etwas beweisen. Ich wollte beweisen, dass ich eben kein Verlierer bin. Ich wollte beweisen, dass ich nicht der bin, für den mich viele gehalten haben. Also habe ich den Mittelweg zwischen dem Mönchsweg und ich sag mal, dem klassischen Beruf gewählt. Also Ich habe vergleichende Religionswissenschaften studiert und da habe ich
Mhm.
auf intellektuelle Weise versucht und es auch doch geschafft, mir diese Antworten zu erarbeiten. War aber immer innerlich, emotional in diesem Zwiespalt, weil ich wollte ja eigentlich auf diese Reise und dieses Studium hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Das war die eine Hälfte, aber die andere Hälfte war immer im Zweifel, die andere Hälfte war immer in dem, das ist eigentlich gar nicht das, was ich machen möchte.
Ich glaube, ich habe eine Verständnisfrage nochmal zum Thema. Ich hatte, du sagtest, ich hatte keine Persönlichkeit, nicht? Kannst du noch mal kurz sagen, was du damit meinst? Also, was würde für dich bedeuten, Persönlichkeit zu haben?
Das ist eine gute Frage, ist schon auch eine sehr philosophische Frage.
Ja, ist für mich gerade eine Verständnisfrage, weil ich dich, ja, sicher gehen will, dass ich dich verstehe und nicht jetzt selber was konstruieren will. Deswegen frage ich nach.
Also ich kann dir ein Beispiel geben, was ich meine. Ich hatte damals zum Beispiel überhaupt keine, ich wusste nicht, wie ich mich in Gesellschaft verhalte. Ich war mich immer am Fragen, was denken die anderen über mich? Und ich war immer versucht zu gefallen, weil ich in einer Art Überlebensmodus war. Und es kam zustande aufgrund mehrerer Faktoren. Ein Faktor war, ich komme aus einer Zeugen Jehovas Familie. Und meine Eltern sind gegangen worden, als ich glaube, ich war 14 oder 15. Nee, 13, ich war 13, genau. Und meine Eltern waren, als sie noch da drin waren, so die Rebellen, weil die Fragen gestellt haben, warum ist die Welt noch untergegangen? Und diese ganze Gemeinschaft hat bei uns in der Familie einfach einen ziemlich tiefen Einfluss gehabt. Und als dann diese ganze Gemeinschaft weggebrochen ist, das hat viel mit meinen Eltern gemacht, das hat viel mit meinem Bruder gemacht. Dass, ich meine, auch was diese Zeugen halt einem mitgeben, damals war es so, ist permanente Angst, halt nicht gut genug zu sein, das Ende der Welt naht. Und das war ein Teil davon, dass aufgrund dieses Mindsets.
Ja, vielen Dank für das Teilen. Jetzt habe ich ein klares Bild davon, was du damit meinst, keine Persönlichkeit zu haben. Und ich verstehe das so, dass aus diesem Kontext heraus bei den Zeugen Jehovas es dir gar nicht möglich war und erlaubt war, dich selber zu entdecken und eine eigene Identität zu entwickeln, sondern eher, wir sagen dir, wie die Welt tickt, wir sagen dir, wie du so zu sein hast, und wenn du nicht so bist, dann wird's gefährlich. Oder dann bist du
Genau.
nicht mehr Teil der Gruppe.
Ja, genau so ist es. Also, das hat nicht unmittelbar auf mich gewirkt. Es hat vor allen Dingen auf meine Eltern gewirkt und meine Eltern waren in diesem Konflikt und dementsprechend habe ich das oder haben wir das auch als Kinder mitgekriegt. Und unsere Eltern oder meine Eltern, die waren so mit sich selber beschäftigt, dass die auch gar nicht die Kapazität hatten, da und auch gar nicht das Weltbild, weil die von den Zeugen halt einfach so okkupiert waren.
Und dadurch hat dir dann auch eine Orientierungsgebung wahrscheinlich als Kind gefehlt.
Ja, die hat mir gefehlt. Ja, also mein Vater hat mir schon Orientierung gegeben. Meine Mutter hat es versucht, aber aufgrund von Familiendynamiken innerhalb der Familie ist das auch nicht wirklich bei mir angekommen.
Okay, ja, das macht, jetzt verstehe ich auch, warum dann für dich die Frage, also dann erstmal dieses Hinterfragen, dann auch das Studium passt ja auch im Sinne von, jetzt überprüfe ich mal, was die mir erzählt haben. Und gehe in dem Sinne in die Selbstverantwortung und entdecke das dann halt für mich selber und forsche und begebe mich quasi auf diese Reise, von der du sprachst.
Genau, die Reise, die habe ich dann 20 Jahre später angetreten.
Mit 40 quasi.
Mit 40, genau. Das war dann jetzt vor 2 Jahren. Und jetzt bin ich seit 2 Jahren am Reisen. Und ich habe mir lange Vorwürfe gemacht, dass ich das nicht schon viel, viel früher gemacht hätte. Manchmal arbeite ich auch immer noch an dieser Frage, aber inzwischen denke ich so, nee, das war schon alles gut und richtig so, weil aufgrund der Erfahrungen, die ich gemacht habe. Also ich hatte wenig schöne Jahre in den vergangenen 30 Jahren. Also die kann ich wirklich an einer Hand abzählen. Aber dafür bin ich einfach heute sehr, sehr dankbar für das, was ich erleben darf. Und da spielt mein Glaube zu Gott einfach eine sehr große Rolle. Und auch einfach, dass ich den Mut hatte, letztendlich dann auf diese Reise zu gehen.
Ich habe da gehört, die Dankbarkeit dafür, dass du dich getraut hast, ja, quasi auf deine Reise zu gehen, ne, und die Dinge hinter dir zu lassen und
Ja, auch, ich sag mal, die Mangelerfahrung. Ich meine, wir kennen das
aha.
alle. Das Konto ist leer, die Beziehung funktioniert nicht richtig, oder. Ich hatte eine Erfahrung, ich war 2003, 2004 war ich für 3 Monate in Indien unterwegs und 2008, 2009 auch. Und aufgrund meiner Geschichte war ich lange, sehr, sehr lange, ein sehr kindlicher, naiver Charakter. Und ich hatte 2008 einem vermeintlichen Freund meine Kontokarte gegeben mit Zugang und dass er halt in Deutschland halt auf meine Sachen aufpasst. Ich war in Indien, Konto war leer, Wohnung war weg. Und ich hatte noch 50 Cent in der Tasche und ich saß mit Indern in einer großen Speisehalle, hatte ein Essen vor mir und eben noch diese 50 Cent. Und seitdem weiß ich, dass ich ein reicher Mensch bin, weil ich mir aussuchen kann, was ich esse und wann ich esse.
Also unabhängig von dem Geld, meinst du, dass du das aussuchen konntest? Oder dass du da mit 50 Cent da so weit kamst?
Also in dem Moment, ich hatte noch diese eine Mahlzeit vor mir und dann war da nicht mehr viel. Also
Ah, okay.
auch zu dem Zeitpunkt war ich auch nicht in der Lage, jemanden um Hilfe zu bitten, nicht wirklich. Und deswegen war das aus meiner Perspektive so, okay, das ist jetzt hier, gucken wir mal.
Also genau, also du hast gesagt, du hast dich dann auf den Moment konzentriert und warst dafür dankbar, dass du das Essen vor dir hast und dir aussuchen konntest, dass du das jetzt essen kannst, ne?
Ja, und so
Und
dieser.
ja, und gleichzeitig dann, ja, und dann gucken wir mal, was danach ist, weil keine Ahnung, ne?
Keine Ahnung, genau. Und diese Art von Mangelerfahrung. Ich bin jetzt in einem Mindset, also ich komme immer mehr da rein, dass ich weiß, also ich weiß inzwischen, wer ich bin. Ich weiß, was ich kann. Ich weiß, dass Menschen mich lieben. Ich liebe Menschen. Ich liebe das Leben. Und das, was für andere selbstverständlich ist, dass sie erfolgreich im Beruf sind, dass sie auch genug Geld auf dem Konto haben. Ich bin jetzt so in dieser Übergangsphase dorthin, weil das Leben küsst mich jeden Tag. Und ich weiß ganz genau, ich werde auch in 20 Jahren dafür noch sehr, sehr dankbar sein. Einfach für jeden Tag, für alles, was mir begegnet.
Und meinst du für jeden Tag im Hier und Jetzt dankbar? Und oder auch für dann auch die Vergangenheit, was du jeden Tag und so erleben durftest und für Momente hattest?
Auch ja, weil, also ich sehe das von einem spirituellen Standpunkt. Ich glaube, also ich bin der Ansicht, dass wir als Seelen hier auf der Erde inkarnieren.
Ja.
Und da, wo wir herkommen, das ist eben von Gott. Gott ist
Ja.
Liebe, Licht und Frieden. Und das ist einfach Fülle, Überfülle.
Ja.
Und diese Erfahrung, die wir hier auf der Erde machen, diese Mangelerfahrung, das ist eine sehr, sehr spezielle Erfahrung. Es ist überhaupt nicht der Standard. Also der Standard für uns ist eben der Überfluss. Und dass wir Mangel erfahren können, ist sehr speziell.
Ja. Ich glaube, ich habe eine Idee, wie du das meinst. Ich paraphrasiere mal, wie ich das, dass dieser Mangel, ich gehe jetzt mal sogar ein bisschen weiter, extreme, dass eigentlich der Mangel das Geschenk ist.
Klingt komisch, aber ja, so empfinde ich das, ja.
Weil ich dadurch erfahren darf, durch meine Inkarnation in einem Körper, wie sich das anfühlt,
Genau.
in
Und
diesem Mangel zu sein.
ich dadurch in der Lage bin, mich noch besser selber zu erkennen.
Und dann quasi auch zu entwickeln, weiterzuentwickeln und zu lernen. Also eigentlich
Genau.
mehr entwickeln, ja.
Genau.
Ja, und wenn ich das von dir höre, dann vermute ich, dass dann dadurch sich auch dein Leben in den letzten 20 Jahren verändert hat.
Sehr. Ja, in den Vergangen, also es war, also mein Leben ist durchzogen von Brüchen, von links und rechts und hoch und runter. Also da
Ja.
war sehr wenig Kontinuität drin. Also ich hatte immer, also ich hatte über Jahre hinweg immer das Gefühl, alles, was ich irgendwie angepackt habe oder was ich versucht habe zu leben, es ist mir wie Sand zwischen den Händen zerronnen. Heute weiß ich auch warum. Also es hat mit den Mustern aus meiner Kindheit zu tun. Das hat mit Glaubenssätzen, Glaubensmustern zu tun. Es hat mit Gefühlen zu tun. Und ich habe lange, lange daran gearbeitet, die, ich sag mal, zu erkennen und sie anpacken zu können. Und jetzt die Reise hilft mir enorm, enorm dabei, wie soll ich es, das, was nicht zu mir gehört, dass das von mir abfällt und dass das oder der, der ich wirklich bin, dass das hervorkommt.
Ja. Wenn ich dir zuhöre, dann höre ich die Dankbarkeit, dass du dich entdecken darfst.
Oh ja. Oh ja. Oh ja. Und ich bin gespannt, was da noch kommt.
Ja, und das gespannt hört sich an, dass die Angst gewichen ist, der Vorfreude, was du entdecken darfst, ne?
Oh ja, also ich habe immer noch hier und da Angst und ich werde bestimmt auch weiter Angst haben, aber es ist auch okay, weil da, wo die Angst ist, da ist auch meistens der Weg, also fast
Ja.
immer. Bin im Leben immer wieder weggelaufen. Im Prinzip bin ich 20 Jahre lang von meiner Angst davongelaufen und erst als ich mich gestellt habe und durchgegangen bin, jetzt fängt das Leben an.
Ja, wir sind noch irgendwie eine Viertelstunde unterwegs und sind schon ziemlich tief, finde ich.
Ja.
Und ich habe gerade gedacht, ich mache mal eine kurze Pause, um einfach
Da.
zu gucken, was dann noch kommt, ja? Genau. Du hast ja damit angefangen, ne? Von der Polarität, von der Dunkelheit ins Licht. Und dass es dir wichtig ist, du hast ja gerade von deiner Reise erzählt, die schon 2 Jahrzehnte jetzt geht. Es hört sich für mich so an, als wärst du jetzt schon, wäre es gerade für dich Licht, auf jeden Fall heller als vor 20 Jahren und du dich noch darauf freust, wie hell es wird. Wahrscheinlich im Sinne von Erleuchtung. Oder so in diese Richtung. Also, keine Ahnung. Ich habe jetzt einfach mal die Brücke gebaut zu Spiritualität und Religion. Und dann hattest du das am Anfang erwähnt, dass dich das bewegt oder dass es wichtig, also dass es dir ein Anliegen ist, dann Menschen auch mit zu diesem Thema zu inspirieren.
Ja, weil ich weiß, wie es ist, wenn man halt, also wenn man halt darin feststeckt. Und ich meine, ich bin ja nicht oder ich war ja nicht der Einzige. Es geht, vielen Menschen geht es richtig gut, aber es gibt halt auch einfach Menschen, denen es eben nicht so gut geht. Und ich weiß, wie sich da, und ich weiß auch damals, ich meine, wenn ich so zurückgucke, dann waren schon Menschen da, die auch versucht haben, mir zu helfen und die mir geholfen haben und an denen ich mich orientiert habe. Und bin einfach dankbar für jeden, der mir einfach einen Schritt weitergeholfen hat. Und also jetzt halt auch so auf den Zustand der Welt, ich sag mal, betrachtet, oder halt, ich sag mal, einfach Europa. Wir haben ja so viele Veränderungen, die jetzt durch Europa durchgehen. Und Veränderung kann ja richtig Angst machen. Und ich habe auch so das Gefühl, wenn ich dann mit Freunden, Geschäftspartnern aus Deutschland telefoniere, dass die Gesamtsituation halt vielen Leuten schon Angst macht. Und wenn man in Angst ist, dann kann man schnell, also zumindest war das meine Erfahrung, die Orientierung verlieren, weil Angst ein schlechter Ratgeber ist.
Ja, und wahrscheinlich guckt man dann nach Leuten, die einem Orientierung gibt und ist dann empfänglich, ne, für bestimmt, also sei es Zeugen Jehovas oder dann da hast du ja auch gerade beschrieben, dass das das Konzept war, um die Leute in der Gruppe, in dem Kontext zu halten, ne?
Genau. Also bei meinen Großeltern war es halt so, die sowohl vom mütterlichseits als auch vaterlichseits, die kamen halt aus dem Zweiten Weltkrieg, gebrochene Menschen und bei den Zeugen haben die halt so ihren Halt gefunden, was auch nicht schlecht war. Also ich sage jetzt auch, dass die Zeugen jetzt insgesamt auch nicht schlecht sind. Also vor allen Dingen die Zeugen, die ich kenne, das sind ganz, ganz liebe Menschen, das sind sehr, sehr liebe Menschen. Halt die, ich sag mal, Ideologie, die ist mitunter einfach, die kann schwierig sein. Also die kann halt einen auch einfach in einem geistigen Gefängnis halten.
Ja.
Ja.
Ja, was macht das mit dir, wenn du das erzählst?
Naja, ich trage mein Herz auf der Zunge. Das war schon immer so. Manchmal sollte ich vielleicht nicht ganz so viel erzählen. Also ich bremse mich ja auch so ein bisschen. Was macht das, wenn ich davon erzähle? Ich teile das gerne, weil ich das Gefühl habe, dass ich unterhalte mich ja auf meinem Weg auch mit vielen Menschen. Und das alleine durch das Teilen, also andere teilen ja auch mit mir, durch das Teilen gibt man was, bekommt man was und es hilft halt einfach. Ich meine, wenn ich das so erzähle, was macht das bei dir? Wie kommt das bei dir an?
Also ich bin neugierig interessiert. Ich fühle mich eigentlich sehr neutral gerade im Sinne von, also wach und aufmerksam, im Sinne von neugierig interessiert, weil ich das einfach spannend finde, wenn du mir erzählst, wo dein Leben begonnen hat und was das mit dir gemacht hat. Also, dass du in der ersten Zeit halt quasi gar nicht dann die Möglichkeit für dich gesehen hast, du den Raum hattest, deine Identität zu entwickeln, weil die wurde ja quasi gepredigt, wie sie zu sein hat. Und dann, wenn ich jetzt drüber rede, merke ich, hatte ich gerade das Wort im Kopf beeindruckt. Also, und auch Respekt im Sinne von würdigen, die mit 20 dann die Entscheidung zu treffen. Auch, also es ist ja, war ja die Ausrichtung, ne? Weil du gesagt hast, 20 Jahre später bist du dann erst losgegangen. Aber da war ja der erste Gedanke. Und dann hast du erst das Studieren gemacht, ne, dann war noch nicht, das war das Erforschen, das war noch nicht das Reisen. Und dann wahrscheinlich erstmal vielleicht auch noch das Klassische, ne, so erstmal, jetzt muss ich für Sicherheit sorgen und dann den Mut zu haben, das Sichere noch mal zu verlassen und jetzt reise ich durch die Welt. Ja.
Ja, dieses vermeintlich Sichere, weil alles, was ich so da angefangen habe, es hat einfach alles irgendwie nicht funktioniert. Es hat einfach nicht funktioniert für mich. Es fängt halt auch damit an, also ich war ein sehr guter Student, habe meine Zwischenprüfung 1,2 gemacht, habe während gearbeitet, habe für die Zeitung gearbeitet. Und ich bin dann am Ende, muss ich auch dazu sagen, bin ich auch gescheit an der Abschlussprüfung gescheitert, weil ich hatte einfach einen Burnout und hab dann später einen weiteren Anlauf gemacht und dann bin ich Papa geworden. Und war es dann damit auch, ich sag mal, mehr oder weniger vorbei. Also das ist so ein Beispiel von vielen Dingen, die ich einfach versucht habe anzupacken, die ich versucht habe auch zu Ende zu bringen, was aber einfach mir wie Sand zwischen den Händen zerronnen ist. Andererseits, also während des Studiums, ich habe da unglaublich viel Wissen rausgezogen. Ich habe da meine Antworten rausgefunden. Ich habe im Buddhismus angefangen, bin dann auf den Hinduismus gegangen, war dann zweimal in Indien. Das erste war eine Studienreise, war da in Vrindavan. Ein sehr, sehr wichtiger Ort für mich, wo ich auch bald wieder hin zurückkehren werde. Und bin dann weiter über den Islam, Christentum, das Judentum. Und habe dann diese ganzen verschiedenen Themen wie Erlösung, Gottesvorstellung, Gottesbilder, Unterschiede, Gemeinsamkeiten, das sehr, sehr intensiv studiert. Also insofern, ich hatte lange ein Problem damit, dass ich dann die Abschlussprüfung nicht geschafft habe. Inzwischen ist das völlig in Ordnung, stehe ich auch zu und ich sage das dann auch immer dabei, weil sonst entsteht vielleicht ein falscher Eindruck. Und also es hat auch einfach so für mich so den Grundstein dafür gelegt, wie ich heute die Welt sehe und wie ich die Welt verstehe. Weil ich habe auch damals vor 20 Jahren, ich hatte überhaupt keine Ahnung. Also ich habe einfach überhaupt nicht verstanden, was draußen in der Welt passiert. Wie diese ganzen Zusammenhänge, wie die sozialen Strukturen funktionieren, Politik, Geld, was ist Geld überhaupt? Ich meine, diese großen Fragen, gibt es einen Gott? Das war so für mich die Hauptfrage, aber so das ganze Drumherum. Und heute kann ich so für mich sagen, ich verstehe die Welt. Natürlich nur auf meine Art und Weise. Jeder hat irgendwo ein anderes Weltbild, aber ich für mich habe halt ein Koordinatensystem, dass ich halt die Welt hindurch navigieren kann.
Ich habe zwei Gedanken jetzt, wo ich dir zugehört habe, oder Impulse, das finde ich spannend. Also, der eine war, du hast gesagt, die Dinge sind durch die Hand zerrunden, ne? Und dann habe ich eigentlich das Bild von, irgendwie ist mein, von einer Figur aus Sand, an der man festhält.
So hat sich meine vergangene Beziehung angefühlt.
Und wenn ich dran festhalte und feste zurück, dann zerbricht die Figur und zerrinnt mir durch die Hand.
Ja.
Und indem ich es aber loslasse, kann sie, geht sie nicht kaputt.
Ja. Ja, das ist auch so dieses Sprichwort, wenn du deine Hand öffnest, hast du die ganze Welt in deiner Hand. Das ist diese Erfahrung, die ich auch jetzt mache. Ich habe in meiner Vergangenheit immer versucht, an Beziehungen festzuhalten. Ich habe versucht, im Job erfolgreich zu sein. Und jetzt, wo ich loslasse, weil das einzig Beständige in dieser Welt ist Liebe. Echt bedingungslose Liebe, die von Gott kommt. Alles andere ist nur temporär. Ob es mein Bankkonto ist, ob es das Sofa ist, ob es das Auto ist, ob es eine Stadt ist, ob es Politik ist und es wird alles. Mein Körper. Und wenn ich eines Tages sterbe, in ungefähr 40 Jahren, dann das letzte Hemd hat keine Taschen. Aber das nehmen wir noch mit.
Genau, und das Zweite, was ich gedacht habe, ist, weil du ja von Buddhismus, Hinduismus und so geredet hast, ne, und du hast von deiner Reise erzählt und dass du auf deiner Reise viele Ziele hattest, die du erreichen wolltest, Studium und so weiter. Und diese Ziele in dem Sinne, wie man es klassisch denkt, nicht erreicht hast. Man könnte ja auch wertend sagen, oh, der ist gescheitert. Aber ich habe mal was gelesen aus dem Buddhismus oder Hinduismus. Ich glaube, das war Buddhismus. Das war so eine Geschichte von, wo ein Mensch einen Berg hochlaufen muss, um irgendwie auf dem Gipfel der Berge dann den buddhistischen Gott zu treffen. Und auf dem Weg da hoch werden ihm immer Herausforderungen gestellt, wo er auch das Scheitern erfahren darf. Und es einfach die Prüfsteine sind, ob er auf seiner Reise, auf seinem Weg weitergeht, weil er entschlossen ist, da oben, weil er da oben wirklich hin will, weißt du? Ich weiß nicht, ob du sowas aus deinem Studium, dein Forschen da mitbekommen hast, aber irgendwie hatte ich mal in so einem Text gelesen. Also die Metapher, dass das Scheitern dieser Zwischenetappen, die man sich eigentlich setzt, eigentlich nur die Prüfung ist, ob ich meinen Weg wirklich gehen will. Oder auch, jetzt habe ich Angst, weil ich nicht genug Kohle in der Tasche habe. Breche ich jetzt ab und suche mir wieder die Sicherheit, gehe in die Festanstellung oder gehe ich meinen Weg weiter? Und ich habe von dir gehört, dein Lebensthema ist ja eigentlich, ich möchte mich entdecken. Ich möchte wissen, wer ich bin und deswegen möchtest du immer weitergehen.
Ja, und nachdem ich halt bis 2020 doch viel an Sicherheit festgehalten habe, seitdem ich auf dieser Reise bin, gehe ich einfach weiter und ich falle immer noch auf die Nase. Und ich bin viel auf die Nase gefallen in meinem Leben, aber das ist auch, also ich arbeite jetzt für ein Magazin als Online-Redakteur und ich porträtiere da Unternehmer. Und was ich immer wieder höre, ist, was viele sagen, ist, dass Erfolg letztendlich denjenigen ausmacht, der einmal mehr aufsteht. Wir alle fallen auf die Nase. Und wir alle, insofern stimme ich dir da völlig zu. Also ich hatte lange ein Problem damit, immer derjenige zu sein, der scheitert. Aber inzwischen denke ich so, nee, okay, ich bin immer wieder aufgestanden. Und jetzt langsam, so langsam kriege ich festen Boden unter den Füßen und so langsam kann ich jetzt einen Fuß vor den anderen setzen und so langsam wird da wirklich ein Gehen draus, anstatt wie auf dem Eisfeld immer wieder hinzufallen.
Ja, und das Hinfallen sehe ich halt als Training. Weißt du? Auf dem Eisfeld. Ich falle hin, weil ich ja lerne, sicher auf dem Eis zu fahren.
Ja. Ja, es war ein langes Training. Wie war das bei dir? Wie ist das bei dir?
Kannst du noch mal die Frage schärfen?
Das in deinem Leben. Also wir sprechen über Hinfallen, wieder aufstehen, wir sprechen über Scheitern, wir sprechen über Erfolg. Ich nehme dich als einen erfolgreichen Menschen wahr mit einer starken Persönlichkeit.
Oh, jetzt will ich Gegenfrage, was ist für dich erfolgreich?
Du bist glücklich. Ich nehme dich als glücklichen Menschen wahr. Du bist selbstständig, du bist sehr angesehen im BNI-Netzwerk.
Oh, danke. Das weiß ich nicht.
Meine Wahrnehmung.
Okay.
Und du bist ein sehr empathischer Mensch. Ich finde es halt auch nicht einfach, empathisch zu sein, weil es halt auch sehr verletzlich ist, aber du kannst damit sehr, sehr gut umgehen. Das sind alles für mich Merkmale eines erfolgreichen Menschen.
Okay. Dann versuche ich mal deine Frage zu beantworten. Es ist eigentlich eine Frage, die ist nicht einfach zu beantworten. Also ich musste Es ist gut, dass ich hingefallen bin, sonst wär, oder öfter hingefallen bin, sonst wäre ich heute nicht da, wo ich hin bin. Und als ich noch nicht wusste, für wer das gut ist, tat es natürlich noch mehr weh und es war viel Ärger und Selbstzweifel dabei. Und die Reise für mich ist halt Entwicklung im Sinne von Bewusstsein. Mir bewusst zu werden, was ist von mir abhängig, was nicht. Also mich selber auch mehr und mehr als Objekt wahrnehmen zu können und nicht als Subjekt und alles mit mir in Verbindung zu bringen. Im Sinne von, nehmen wir mal meinen Körper. Ich könnte mich definieren, ich bin mein Körper oder ich kann auch sagen, ich habe einen Körper. Ne? Ich bin ein Körper, wäre subjektiv, ich habe einen Körper, ist objektiv. Und wenn ich ihn dann objektiv betrachte, kann ich anfangen, aus der Haltung mit ihm zu, mit mir zu reden, was ich an mir wertschätze. Oder ich kann auch sagen, was ich an mir kacke finde. Das eine führt mich in die Dunkelheit, das andere ins Licht. Das meine ich damit. Und ich habe auch viele Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht, wo ich mich richtig geärgert habe und mich selbst verurteilt habe, wo ich da immer im Sinne, in dem Sinne naiv war, weil ich ins Vertrauen gegangen bin oder so. Und gleichzeitig komme ich ja aus einem positiven Mindset mit Mental Fitness und so weiter und sag mir, also ich habe so einen floskelhaften Spruch, in jedem Haufen Scheiße steckt ein Stückchen Gold, man muss nur tief genug reingreifen. Das heißt, egal was mir passiert, was lerne ich daraus? Welches neues Wissen gewinne ich daraus? Wozu inspiriert es mich? Welche Fähigkeit darf ich dadurch entwickeln? Weil wenn ich also Misserfolg ist ja eine Bewertung von einer Situation, wo ich nicht das erreicht habe, was ich wollte oder wo ich überfordert war. Dann kann ich darin verweilen oder ich betrachte das für mich als Information, Erkenntnis über mich selber, was ich lernen kann und darf oder daraus lernen darf. Warum mache ich den Podcast Empathie Schenker? Erstens, weil es mich glücklich macht, weil Momente der Verbindung erzeugen Hormone, die glücklich machen, wenn man sich verbunden fühlt. Und es ist für mich Training. Training von Empathie. Also ich sehe jetzt mein Gegenüber nicht als Trainingsobjekt oder so, sondern indem ich das Training heißt für mich auch, das authentisch zu tun, also nicht mechanisch. Ja? Genau, also also eigentlich habe ich das mit dem Erfolgreich nicht. Erfolgreich habe ich nur, wenn ich ins Außen gehe, im Sinne von, ich mache mich im Außen abhängig, dass ich als erfolgreich bezeichnet werde. Verstehst du? Für mich ist glücklich sein ein Zustand, den ich nicht mit erfolgreich verbinden würde, sondern mit Annahme, Zufriedenheit, Wertschätzung und Würdigung vielleicht. Wenn ich annehme, wie es ist, dann bin ich glücklich. Wenn ich unzufrieden bin und erkenne, was ich verändern möchte, dann fühle ich mich vielleicht kompetent, weil ich und auch kann mich ermächtigen, für mich zu sorgen. Also in der Kürze mal so erklärt, obwohl es sehr abstrakt ist. Ich würde mich jetzt nicht darüber definieren, ja, ich habe einen Doktortitel, ich bin erfolgreich, ich habe 1 Million auf dem Konto, ich bin erfolgreich oder ich habe einen Ferrari da gerade stehen und bin erfolgreich. Das ist, wie du schon sagtest, das ist eigentlich nicht, ja, das ist auch etwas, was dir jemand sofort wegnehmen kann oder kaputt machen gehen kann. Während wenn du etwas in dir entwickelst und integrierst, dann bleibt es in dir. Und wenn wir in deiner Metapher mit der Seele bleiben, ist das auch etwas, glaube ich, was mit dir gehen kann und dann woanders wieder mit erscheinen kann.
Genauso sehe ich das auch. Wir hatten ja schon in unserem Gespräch vor ein paar Wochen, wir haben sehr viel über Empathie gesprochen und du hast mich im Prinzip eben genau auf dieses Thema gebracht, sodass ich in der Zwischenzeit diese Eigenschaft und diese Fähigkeit auch weiter erforscht habe. Wie ist das bei dir? Was kannst du mit der Empathie alles machen? Wie weit geht das?
Also vorweg will ich stellen, die Folge 65 vom Podcast Empathie Schenker, da geht es auch um Empathie. Und da hat mein Gast aus Amerika gesagt, echte Empathie ist gegenseitige Empathie. Ja, also es ist zweiseitig. Also ich habe das so, wie du mich jetzt gefragt hast. Ich habe das auch hin und wieder im Podcast, dass mich meine Gegenüber mir dann anfangen, Empathie zu geben. Wenn ich authentisch empathisch sein will, dann gehört es für mich auch dazu, dass ich diese Empathie auch annehme und es auch zulasse. Weil sonst kann es auch dominierend Macht sein, ne? Überlegenheitsgefühl sein, weil ich steuere das Gespräch. Dann bin ich im Kopf. Aber das heißt, mich darauf einzulassen, dass sich der andere für mich auch interessiert, dass wir uns gegenseitig fühlen und spüren können. Dann hast du richtig, dann hast du Mutual Empathy, sagt er. Also gegenseitige Empathie, die ist dann ein Exponent, hoch zwei. Das ist immer eine ganz andere Ebene. Was aber auch wichtig ist, Grenzen von seiner Empathiefähigkeit oder von Empathie an sich zu erkennen und sagen, und stopp. Also das heißt für mich selber auch zu erkennen, wo sind meine Grenzen und wo möchte ich Konsequenzen ziehen? Wo ich sage, nein, bis hierhin und ich nicht weiter. Also ne, im Sinne von mit Empathie Konflikte lösen. Es gibt auch Konfliktsituationen, wo ich sage, stopp, nein, das geht über meine Grenze, das geht über meine Werte und dann empathisch aus der Selbstempathie auch das zu erkennen und sagen, okay, ich ziehe eine Konsequenz. Hier braucht es eine Entscheidung für mich, wie es weitergeht. Vielleicht nicht zusammen, vielleicht nicht in die Richtung, woanders hin. Das ist auch, es ist nicht zwangsläufig Friede, Freude, Eierkuchen, sondern es hat für mich was für gegenseitiges Interesse zu tun, den anderen wirklich zu verstehen und auf einer verständnisvollen Erkenntnis für sich oder auch gemeinsam zu entscheiden, wie es weitergeht.
Da habe ich eine weitere Frage an dich, weil aufbauend auf der Frage, die du mir eingangs gestellt hast, oder halt das Thema eingangs. Also vor 20 Jahren hatte ich ja keine Persönlichkeit. Also ich hatte auch als Person keine Grenzen. Ich war völlig durchlässig für mein Umfeld. Und ich lerne jetzt erst, mich abzugrenzen, und dadurch dann kann ich überhaupt auch mit Empathie dann halt umgehen. Aber diese Erfahrung von vor 20 Jahren, auch in der Jugend, das hat mir sehr, sehr geholfen, eben empathisch zu sein. Wie bei dir, woher kommt bei dir diese Fähigkeit?
Ich muss jetzt kurz lachen, weil das ist, wie ich gedacht, gute Frage. Die einfachste Antwort wäre vielleicht Talent, eine Gabe und auch vielleicht eine Entscheidung, eine Intention. Also du hast von Frieden und Liebe gesprochen, ja, das sind meine Kernwerte. Das ist jetzt hier ein Zufall. Das sind tatsächlich auch meine Kernwerte. Ich war 12 Jahre Offizier, ja, aktiv, jetzt als Reservist, aus Liebe und aus Friedensbewegtheit. Weil, wenn mir Frieden wichtig ist, woran erkenne ich, dass er mir wichtig ist? Dass ich ihn bereit bin zu sichern und dafür einzugestehen. Das heißt nicht, dass ich immer zwangsläufig Gewalt anwenden muss. Aber hin und wieder braucht es dann vielleicht beschützende Anwendung von Gewalt. Und wenn ich dazu nicht bereit bin und es jemand ist, den das nicht interessiert, dann, wenn er nicht damit rechnen muss, dass ich mich verteidige, wenn er mir ins Gesicht schlägt, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er mir ins Gesicht schlägt. Wenn ich ihm aber sage, ich bin bereit, mich zu verteidigen, dann macht das vielleicht nicht. So, ne? Aber eigentlich ist die Frage, warum Menschen halt in die Auseinandersetzung gehen bis hin zum Krieg und nicht in der Lage sind, darüber zu sprechen, was sie brauchen, um sich gegenseitig zu verstehen, weil ich sogar glaube, aus der Verbundenheit, weil es ein viel schöneres Gefühl ist als dieses Gewalthafte, sie sogar Freude haben, dazu beizutragen, dass der andere das bekommt, was er braucht, weil es ihnen auch was gibt. Und warum machen sie es nicht oder können es, passiert es nicht im Großen und Ganzen? Weil es halt einen Disconnect gibt, also einen Verbindungsabbruch und wir nicht mehr wissen, wie wir diese Verbindung herstellen. Und das war meine Frage, wie machen wir das? Und die Antwort ist Empathie. Und deswegen trainiere ich das für mich. Deswegen mache ich den Podcast. Deswegen gehe ich auf die Straße, setze mich auf eine Parkbank und habe ein Schild in der Hand. Ich höre dir zu, um zu verstehen. Nicht, weil ich denen was verkaufen, erklären, bla bla will. Auch meinen Kunden in meiner Selbstständigkeit als Führungskräfteentwickler höre ich zu, um zu verstehen, was ist ihre Herausforderung? Und unterstütze im Grunde, dass sie selber für sich entdecken, verstehen, was ihre Herausforderung ist und ihre Lösung entwickeln. So, und deswegen glaube ich, dass das sehr machtvoll ist. Und wenn ich den Podcast hier mache, dann möchte ich Zuhörer, also den Gästen dieses Erleben von Empathie schenken. Deswegen Empathieschenker. Weil, dass man diese Erfahrung machen kann. Und Zuhörer inspirieren, sich dafür zu interessieren und vielleicht sagen, oh, okay, das will ich auch mal erfahren oder will ich auch lernen. Oder ich richte meine Aufmerksamkeit darauf, wie ich zuhöre und wie ich das entwickeln kann, dass ich so beginnen kann, zuzuhören, dass ich verstanden werde und mich mein Gegenüber auch versteht. Und der Schlüssel dazu ist aus meiner Sicht die Urteilsfreiheit. Deswegen habe ich gerade in meiner Antwort gesagt, neutral und Erfolg kann ich dir nicht sagen, weil das Erfolg, du bist erfolgreich, wäre für mich eine Zuschreibung, eine Bewertung. Deswegen gibt es das bei mir so nicht. Sondern was ist, wie fühlt sich's an, was ist, was sehe ich jetzt, na, was höre ich?
Ja, weil ich meine, wenn wir nicht urteilen, dann weiß der Gegenüber auch, dass er nicht verurteilt wird und dann kann er eben auch teilen.
Und sein Dasein, so wie er ist.
Ja, genau. In meiner vergangenen Beziehung, da war ich dann auch, wollte ich diese Figur aus Sand,
Ja.
dieses Bild aus Sand so stark festhalten. Und das war dann mit so vielen Urteilen meinerseits verbunden, dass ich dann halt durch mein Verhalten es einfach, ja, provoziert habe, dass diese Beziehung dann den Bach runtergegangen ist. Und ich meine, heute mit dem Abstand, wir können uns gut unterhalten und es können wir auch einfach urteilsfrei uns unterhalten. Und jetzt, nachdem alles zerbrochen ist, treten wir in echte Kommunikation. Ja.
Und ich vermute, dass das wehtat in dem Moment, wo das so zerbrochen ist.
Das war unglaublicher Schmerz, gerade weil ich diese Frau auch immer noch liebe. Das war unglaublich extremer Schmerz, ja, weil ich auch mit dieser Frau auch wirklich dann so weit war, Kinder kriegen, sesshaft werden. Und ja, das war sehr, sehr schmerzhaft. Ja.
Und wenn du jetzt mal überlegst, was das Geschenk dabei war.
Oh, das kann ich, das viele. Also ein Geschenk war, wir haben uns heftig gestritten, immer wieder. Und es wurde immer mehr gegen Ende. Und irgendwann habe ich mich dann gefragt, so, das war eine, da habe ich mich gefragt, wie kann es eigentlich sein, dass sie emotional mich immer wieder kriegt, sodass ich ihr hinterherlaufe? Also ich bin ihr dann wirklich hinterhergelaufen. Ich habe mich klein gemacht, weil ich unbedingt diese Beziehung wollte. Und ist natürlich ein sehr ungesundes Verhalten von mir. Und dann bin ich irgendwann auf die Idee gekommen, wie kann es eigentlich sein, dass sie in mir Schuldgefühle auslöst, weil ich hab ja im Prinzip, ich bin nicht fremdgegangen oder sonst irgendwie was, also ich habe ja nichts so was Schlimmes gemacht. Also ich habe schon teilweise echt wirklich blöde Verhaltensweisen an den Tag gelegt, aber nicht das, was sie mir vorgeworfen hat. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, okay, das geht auf eine Emotion aus meiner Kindheit zurück, dass ich mich in bestimmten Situationen schuldig gefühlt habe. Und dadurch ist mir dann überhaupt erst ein Licht aufgegangen, dass ich mich immer dann, wenn ich erfolgreich war, oder wenn ich angefangen bin, erfolgreich zu sein, wenn ich unabhängig wurde, dass ich mich dann immer schuldig gefühlt habe. Deswegen habe ich mich selber in der Vergangenheit immer wieder klein gemacht und bin immer wieder ich sag mal, in den Misserfolg gegangen. Aufgrund dieser Emotionen. Und durch diese Auseinandersetzung, durch diese Beziehung mit dieser Frau, ist das klar geworden. Und seitdem mir das klar geworden ist, erlaube ich mir jetzt halt auch glücklich zu sein. Ich kann mir erlauben, unabhängig zu sein. Ich kann mir auch erlauben, erfolgreich zu sein. Das ist ein Lernprozess, da bin ich am Anfang, aber ich weiß so, hey, das ist jetzt nur eine Frage der Zeit und ich bin jetzt auch schon einfach in diesem Gefühl drin. Es ist alles gut. Es ist alles gut. Es ist okay. Das hatte ich vorhin nicht. Und das ist eines dieser großen Geschenke aus dieser Beziehung, die ich mitgenommen habe.
Und vielleicht ist das auch Teil der großen Liebe, die ja jetzt noch da für diesen Menschen ist.
Oh ja, oh ja. Also ja, das, was einfach jetzt zerbrochen ist, das ist das, was nicht zu uns gehört hat. Also sind auch immer noch dabei, das aufzuarbeiten. Und was übrig bleibt, ist dann eben diese echte Liebe. Also wahrscheinlich werden, ich weiß nicht, ob wir nochmal zusammenkommen, ich glaube es eher nicht, vielleicht. Aber trotzdem bleibt eben diese Liebe einfach bestehen. So wie, ich finde halt auch Thema Beziehung. Ich meine, viele können das ja, dass sie dann, ich sag mal, von einer Beziehung in die nächste hüpfen oder dann hier und da. Das Ich finde, wenn man halt wirklich einem Menschen wirklich nahe kommt und sich mit ihm verbindet, dann übernimmt man ja einen Teil dieses Menschen und man gibt ja einen Teil von sich selbst an diesen Menschen. Und wenn man dann auseinandergeht, dann bleibt einfach von jedem ein Teil zurück. Und ich empfinde das halt einfach so wie ein Scattering, sagt man im Englischen. Wie ein langsames Zersplittern. Also ich wollte immer eine feste Beziehung. Besten fürs ganze Leben. Auch das ist mir wie Sand. So.
Ich teile mal zwei Resonanzen, ja, wenn du magst. Also das eine ist, du hast ja gesagt, da gibt es ja die, die können von einer zur nächsten springen, ne? Da habe ich gedacht, ich würde mir eher die Frage stellen, was sie nicht können in dem Moment.
Oh, gute Frage.
Ne? Und das andere war, du hast ja ganz am Anfang auch von universeller Liebe gesprochen, oder bedingungsloser Liebe im Sinne auch von, mit Gott in Verbindung gebracht. Und vielleicht ist ja das, was dann, ich hatte das Bild, als dann die Figur zersprungen ist, von der du gerade sprachst, dass dann eigentlich das Licht der Liebe erst scheinen konnte.
Ja. In dem.
Und
Also am Anfang, wir hatten am Anfang zwei wunderschöne Monate, das war das Paradies. Sie hat es genauso empfunden. Und dann sind wir einfach so in unseren Mustern, die dann mehr und mehr halt zur Wirkung kamen. Und dann haben wir uns völlig in diesen Mustern verfangen und es ist einfach hingekriegt. Und diese bedingungslose Liebe, also ich habe halt auch in einem Studium gelernt, dass wir alleine durch Gott bedingungslose Liebe erfahren können. Und im ersten Semester, das war bei Professor Weber, da ging es um die Form des Yoga also die Grundform des Yoga im Hinduismus und Bhakti-Yoga, Karma-Yoga und Jnana-Yoga. Und er hat vor allem über Bhakti-Yoga gesprochen. Und Bhakti-Yoga ist die Hingabe zu Gott, zu Krishna. Und Vrindavan, ich hatte den Ort schon erwähnt, das ist der Ort, wo Krishna vor 5000 Jahren inkarniert ist. Also aus der Perspektive der Hindus ist es so, dass Gott höchstpersönlich auf die Erde gekommen ist, da inkarniert ist. Und es gibt ja Geschichten, wie er als kleiner Junge am Fluss spielt und Butter klaut und also wie ein Mensch. Und dieser Geist, diese Überzeugung, der ist heute noch in Vrindavan lebendig. Also wenn du da an der Yamuna spazieren gehst, an diesem Fluss, die werden da diese Geschichten erzählt und genau in diesem Spirit atmet dieser Ort. Da gibt es 5000 Tempel an diesem Ort. Und dieses Bhakti-Yoga, das wovon Professor Weber damals gesprochen hat, in Vrindavan habe ich da diesen Zugang zu Gott gefunden. Und das ist auch das, was mich einfach, jetzt wo ich wieder zu mir finde, es hat mich mein Leben lang begleitet, also seitdem. Aber jetzt kann ich das halt auch, also je näher ich Indien komme, desto mehr freue ich mich darauf, diesen Ort wieder zu besuchen und quasi Krishna wieder zu besuchen. Und in Beziehungen, heute denke ich schon, dass das in der Beziehung auch möglich ist, das zu erfahren. Das wäre einfach wunderschön, weil einen Menschen kann man umarmen und mit dem kann man kuscheln. Es ist nochmal was anderes.
Ja, und uns selber auch, ne?
Ja.
Und du hast das gerade, also du hast gerade beschrieben, dass du dich doch freust, zu Darwin, zu dem Ort zu kommen, ne? Habe ich es richtig ausgesprochen? Ich glaube.
Blinder oder Blinderbahn.
Brindaban. Ja, okay. Diesen
Blinderbahn.
Ort mit 5000 Tempeln. dass du dich freust, da wieder hinzukommen, weil du dich da verbunden, weil du die Verbindung spürst, oder auch die Verbundenheit mit, wie hieß der
Krishna.
Gott? Krishna, genau. Und meine Resonanz war, als ich dich zugehört habe, und es gibt ja auch diese Sprüche im religiösen, spirituellen, dass ja Gott in uns ist, ne? Weil er hat uns ja geschaffen. Und dann habe ich gerade gedacht, vielleicht ist es ja auch die Verbindung, dich selbst zu spüren.
Meine Resonanz ist Volltreffer. Ja, Gott.
Ja, dann mein Impuls ist gerade, wenn ich jetzt hier im Volltreffer gelandet habe, wir sind schon etwas über 50 Minuten, glaube ich, unterwegs, dass wir es vielleicht an der Stelle rund machen. Und ich vielleicht einmal zusammenfasse, was ich gehört habe von dir, und dann vielleicht dir nochmal das Wort gebe. Also du bist gestartet mit aus der Dunkelheit ins Licht kommen, deine eigene Persönlichkeit zu entdecken und dich auf eine Reise zu begeben, erforschen verschiedener religiöser, spiritueller Ansätze aufgrund deiner Jugend, Biografie, ne? Dich zu entdecken, dich wichtige Werte für dich sind, Frieden, Liebe, Licht. Und dieses Vertrauen und Aufzeigen dessen, dass man aus der Dunkelheit den Weg ins Licht finden kann. Und so dein großes Thema einfach ist auch im Laufe deines Lebens, dich mehr und mehr wahrzunehmen, zu entdecken und entdecken zu dürfen. Und deine, also dich mehr und mehr zu wiederzufinden und zu entdecken.
Und also das, wenn dieser Weg ins Licht, dieser Weg aus der Dunkelheit heraus, also es, für mich ist es immer wieder so, dass wenn ich in meinem Leben aufgehört habe zu beten, das, also was halt völlig okay ist, aber dann zog so das Chaos in meinem Leben ein. Und immer wenn ich wieder angefangen habe zu beten oder zu chanten, dann haben sich die Dinge wieder, wie von selbst, fangen die sich an, wieder von neu zu ordnen. Und das ist halt, wenn mich jemand irgendwie fragt, so, hey, was kann ich machen? So, die beste und letzte Antwort ist halt wirklich, meine ich aufrichtig, beten. Zu Jesus, zu Krishna, zu Gott, zu Allah. Man bekommt eine Antwort. Und er ist immer für uns da und er kümmert sich um uns. Und egal, ob, ist völlig egal, ob ich viel oder wenig Geld auf dem Konto habe, egal wie es mir geht, und selbst wenn ich ganz, ganz weit unten bin, er ist immer für uns da und er lässt uns unseren freien Willen, wenn wir halt sagen, so, nö, ich will mit dir nichts zu tun haben, und sagt, oh ja, ist okay. Aber er ist immer für uns da, wenn wir ihn rufen.
Dann danke ich dir für deine Offenheit, dein Vertrauen, dich mit dem zu zeigen, was dich bewegt und was dir wichtig ist.
Danke dir, Sebastian. Das war mir ein inneres Blumenpflücken.
Das war Episode 69, aus der Dunkelheit ins Licht. Wenn dir der Podcast gefällt, dann folge und bewerte ihn und teile ihn mit deinen Freunden in den sozialen Medien. Und wenn du mit etwas gehört werden möchtest oder mir ein Feedback geben magst, dann schreib mir an podcast@empathieschenker.de. In diesem Sinne, bis in 2 Wochen.